Vis-à-vis. Ohne die Geschichte lässt sich der Konflikt im Nahen Osten nicht verstehen. Juden hatten ihre Heimat, ihren Staat, hunderte von Jahren lang, bis die Römer und sie vertrieben und ihren Tempel zerstörten. Und das ist bald 2000 Jahre her. Es war also jüdisches Land dort, im Stück Land zwischen Mittelmeer und Jordan, was heute Palästina hieß. Ja, bis Israel dann vor 75 Jahren neu gegründet wurde, als neuer Staat für Juden und als Staat auch für Araber, die dort auch wohnen. Warum und mit welcher Entwicklung gab es diese Gründung? Das ist jetzt Thema für mein Gespräch mit Noam Sadov. Er ist israelischer Historiker, Professor am Institut für Zeitgeschichte an der Universität Innsbruck und schrieb eine Geschichte Israels. Herr Sadov, schönen guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Damals, vor 75 Jahren, ist den Juden durch die Briten, die ein Mandat hatten in der Region lange Zeit, durch die internationale Gemeinschaft, durch die Vereinten Nationen, eine Heimat gegeben worden? Oder haben sie sich die auch selber genommen?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Ursprünglich war die Geschichte schon 1948 mit der Gründung der Unabhängigkeitserklärung Israels, war schon ein Stück Geschichte hinter beide Gemeinden, sozusagen, wenn wir schon die arabische Gemeinde, die palästinensische Gemeinde ins Spiel nehmen, die zurück zum Zeit des Osmanischen Reich praktisch, weil Großbritannien nahm Verantwortung auf das Land, man Mandat nannte das, über das Land erst ab 1917, nach dem Ersten Weltkrieg, oder praktisch nach 1922, aber eroberte das Land 1917. Und dann entwickelte sich oder entstand sich ein bisschen ein komplizierter Dreieck, wo auf die eine Seite waren zwei Gemeinden, die im Land wohnten oder die Bewohner des Landes, da war die jüdische Gemeinde und die palästinensische Gemeinde, die gegeneinander konkurrierte oder es gab Spannungen, es gab auch Zusammenarbeit, es gab auch Freundschaften, aber in allgemein als zwei Gesellschaften, es gab große Konkurrenz, es gab zwei Nationen, die eigentlich wollte oder suchten oder strebten sich zu definieren und stritten um Ressourcen. Von der palästinensischen Seite war die jüdische Einwanderung zum Land ein Anlass zu Unruhe oder zu Sorgen. Sowohl der Landkauf von Seite zionistischer Aktivisten und Organisationen. Die Palästinenser reagierten oft mit Gewalt, mit Unruhe und Gewalt darauf. Die Zionisten hatten Vergeltungsaktionen oder die Migration und die Ansiedlung des Landes noch stärker gefordert. Und so entstand ein Art Teufelskreis. Die Rolle Großbritanniens war als koloniale Macht, eigentlich Großbritanniens wollte nur Ruhe haben. Und dabei gab Großbritannien immer ein bisschen nach zu derjenige von beiden Parteien, die am stärksten geschrien hat, um im Frieden weiter zu herrschen zu können.
Und Herr Sadov, Großbritannien hat zu viel versprochen. Beide Seiten.
Großbritannien hat viel versprochen, beide Seiten, das war Teil von dem, weil natürlich, wenn man verspricht, wenn man will, dass beide Seiten zufrieden sind, natürlich sie nicht vereinen, der Divide and Rule Prinzip galt auch dort, aber immerhin, alle sollten zufrieden sein und die Unruhen eigentlich oder die Spannungen eigentlich löste damit mit Maßnahmen gegen eine Seite und Zugeständnisse gegen die andere Seite, was natürlich immer nur zu diesem Konflikt beitrug und nicht deeskalierte. Am 1947, die UNO hat entschieden, dass im Land zwei Staaten gegründet werden sollen, sozusagen eine palästinensische nach einem Teilungsplan, ein palästinensischer Staat und ein jüdischer Staat, Staat Israel. Und dann eskalierte die Gewalt, wo ein halbes Jahr danach, im Mai, was wir vor kurzem gefeiert haben oder auch von der palästinensischen Seite angedacht haben, weil für Palästinenser war das 75 Jahre zu Nakba. Zu ihrer Katastrophe, genau, zu ihrer Vertreibung vom Land. Das ist der ganze historische Ereignis mit zwei verschiedenen Interpretationen. Und dann hat einfach Großbritannien von einem Tag auf den anderen ist einfach verschwunden und hat praktisch beide Gesellschaft, Gemeinden die jüdische Gemeinde und die palästinensische Gemeinde einfach gelassen, um miteinander zu streiten oder das selber zu lösen. Was zum 1948-Krieg, der israelische Unabhängigkeitskrieg, und wie gesagt, die palästinensische Nakba geführt hat.
Der erste von mehreren Kriegen, in denen Israel sich zu behaupten versuchte, aber auch behauptet hat. Aber dass Israel entstanden ist, dass Israel eine Heimstatt für die Juden, die verfolgten Juden der Welt, nicht nur in der langen Geschichte, sondern aktuell geworden ist, das hatte ja konkrete Gründe. Immer wieder wurden Juden in der Diaspora verfolgt, von Nazi-Deutschland ganz besonders mörderisch, als systematischer Völkermord der europäischen Juden geplant und umgesetzt. War das dann die stärkste Begründung, um diesen Staat stark zu halten und durchzusetzen?
Ich würde sagen, dass der Holocaust war kein Grund zur Entstehung Israels. Die zionistische Idee ist eigentlich am Ende des 19. Jahrhunderts in Osteuropa geboren und nachher in Wien. Und von dort weiter in Deutschland und Westeuropa. Und die Ideen, eine Art Souveränität zu haben, sind viel älter oder um einiges älter als die Nazi-Ideologie. Aber man muss sagen, dass der Holocaust natürlich war ein Katalysator. Der Holocaust hat einen Schub gegeben in der Dringlichkeit, in der Idee, dass eigentlich die sogenannte jüdische Frage muss eine Lösung gefunden werden in Form von ein Territorium, in Form von einer Stadt.
Die Kriege haben Israel immer wieder Erfolge gebracht, nicht nur mit militärischen Siegen, sondern mit Expansion, mit einem neuen Land, mit vor allen Dingen, das war wohl sicher sehr wichtig für die allermeisten Israelis, mit einem Teil Jerusalems, zumindest erstmal dem Westteil, nachher die Gewalt über die gesamte Stadt Jerusalem. Aber sie hat auch Pflichten gebracht und nicht nur Land, nämlich eine Besatzung, Verantwortung für noch mehr Palästinenser, dann auf der Westbank und in Gaza. Wie ist das Land damit umgegangen?
Eigentlich die Annahme von weiteren Territorien fing an während die 1948-Krieg. Das ist, Israel wurde angegriffen von 5 arabischen Ländern und dann als Teil von einem Rückschlag konnte Israel weitere Territorien erobern, die nicht in der Teilungsplan waren. Das ist die sogenannte grüne Linie, das ist die 1949-Linie, die bis 1967 als Grenze, als anerkannte Grenze Israels galt. Was passiert ist in der Zwischenzeit, die israelische Gesellschaft in diese 19 Jahre eigentlich nahm Form, kulturell, wirtschaftlich, zum Teil mit Hilfe von der Reparationen, von der Wiedergutmachung aus Deutschland. Und die palästinensische Nationalismus durch die Nakba ist praktisch bis Mitte der 60er Jahre verschwunden. Alles kam zurück auf die Bühne 1967 mit dem Sechstagekrieg, wo Israel eine primitive Attacke oder Angriff auf Ägypten startete und konnte in kürzester Zeit die ägyptische Luftwaffe vernichten, was natürlich ein unglaublicher Vorteil im Krieg war. Und dieser Krieg, wir erwähnen 6 Tage nachher, Jordanien wurde angegriffen und Syrien oder in Gegenattacken. Und dann in diese 6 Tage konnte Israel praktisch sein Territorium verdreifachen. Die Sinai-Halbinsel, die Westbank, Gazastreifen und Golanhöhen und natürlich Ost-Jerusalem auch, waren alle unter israelischer Kontrolle. Das Problem war, das war zu viel erfolgreicher, als was man vorher gedacht hat. Und dann Israel hat versucht, eine Lösung zu finden. Was macht man mit diesen Territorien? Und die erste Idee war, sie als Pfand gegen Frieden zu halten. Nun, die arabischen Länder wollten keinen Frieden abschließen oder verhandeln aus der Position der Verlierer. Und da blieb in diesen Jahren Israel mit dieser Beute, mit dieser Territorien stecken und konnte das nicht annektieren, weil da es gibt immer die Gefahr, dass Israel die jüdische Mehrheit als Demokratie, die jüdische Mehrheit verlieren wird und dann kein jüdischer Staat mehr sein wird. Aber gab niemanden, an dem man das zurückgeben konnte. Und in diesem Raum, in diesem leeren Raum haben angefangen kleine kann man zählen, oder kleine Gruppen von religiöse Zionisten, die messianisch motiviert waren, Ansiedlungen an das Land zu bauen. Und so, und nachher noch stärker nach 1973, nach dem Yom Kippur-Krieg, der nächste Krieg, der genau vor 50 Jahren stattgefunden hat, so wurde diese ganze Siedlung von Einzelnen zu einem, fast einem Nationalprojekt.
Jetzt ist nicht mehr so viel Land zurückzugeben. Es hat ja auch eine Mauer nach der Intifada der Zweiten gegeben, die Terroristen vom Kerngebiet Israels abhalten soll, die aber faktisch sehr viele Gebiete auch auf der Westbank, also eigentlich auf palästinensischem Gebiet, durchschneidet. Rückgängig zu machen ist da nicht so viel, aber die Gesellschaft muss weiter damit umgehen, muss stark genug sein. Sie muss sich schützen. Die jüngsten Ereignisse, die mörderische Attacke der Hamas vom 7. Oktober hat gezeigt, dass das nicht so einfach ist, hat zu einer weiteren kriegerischen Reaktion geführt. Aber lassen Sie uns noch mal schauen auf diese Gesellschaft Israels. Dort waren nicht nur Palästinenser vertrieben worden im Unabhängigkeitskrieg vor 75 Jahren, sondern es sind auch Palästinenser geblieben.
Ja, der Politikwissenschaftler Meron Benvenisti hat eine Theorie entwickelt oder behauptete, dass bis 1948 der Konflikt zwischen Palästinenser und Israelis war, was er nannte, ein innerer Konflikt. Also das bedeutet, das war ein Konflikt von zwei Gemeinden, wie ich gesagt habe, die auf einem Land leben und um die Ressourcen kämpfen. Er nannte das ein Hirtenkonflikt. Konflikt mit Stöcke und Steine durchgeführt wurde. Und dann zwischen 1948 bis 1967 war das ein äußerer Konflikt. Das bedeutet ein Konflikt zwischen Ländern. Aber seit 1967 wieder würde der Konflikt zwischen Israelis und Palästinenser wieder verinnerlicht. Das bedeutet wieder als Teil in den Grenzen des ganzen Landes. Und wieder würde das zu einem Konflikt um Ressourcen. Ich denke, dass da hatte Benvenisti wirklich einen Punkt, weil was passiert im Westbank jetzt seit langem mit der Verbreitung der Siedlerbewegung und die Palästinenser, sie eigentlich unter Militärregime leben oder Verwaltung leben, ist, dass die Konflikte werden steigen, na, und werden einfach Konflikten zwischen, nicht nur zwischen Armee, nicht zwischen Armee und Armee, sondern zwischen Zivilisten oder der israelischen Armee, der praktisch ist aus Zivilisten, das ist eine Volksarmee, und die palästinensische Bevölkerung. Und diese Konflikte eskalierten erstmal 1987 mit der Intifada, mit der ersten Intifada, und dann, wie Sie gesagt haben, im Jahr 2000 mit der zweiten Intifada, wo auch die Selbstmordattentäter von Seiten der Hamas, der dann schon als religiös-fundamentalistische Organisation mehr Macht gewonnen hat. Und da muss man auch daran erinnern und denken, dass der Konflikt, und das ist auch etwas, das damals im Jahr 2000 veränderte sich, ist, dass der Konflikt bis dahin war ein säkularer Konflikt. Die PLO ist eine säkulare Organisation. Und die Regierung Israels bis dahin und ein bisschen nachher war hauptsächlich, die Politik war eine säkulare Politik. Und das seit Jahr 2000 hat angefangen sich zu ändern. Erstmal, der Hamas nahm mehr Kraft als fundamentalistische, sunnitische Muslimbruderschaft nahe Organisation. Und von Israel, die Siedlerbewegung, die bis dahin mehr extraparlamentar war, sozusagen, die war mehr am Rand der Politik, ist langsam mehr und mehr in der Mitte der Politik und des politischen Tuns geruckt oder gewählt vielleicht vom Volk.
Das Vis-à-vis-Gespräch im RBB 24 Inforadio mit dem israelischen Historiker Noam Sadov. Sie sprechen von einer Mosaikgesellschaft in Israel. Das hat sicher damit zu tun, dass sehr viele Menschen mit palästinensischen Wurzeln dort leben. 200.000 ungefähr, aber dass in verschiedenen Wellen immer wieder es eine jüdische Einwanderung gegeben hat, die kulturell doch sehr viele Unterschiede gebracht hat.
Ja, und das ist das in, mit der Zeit oder immer wieder kamen Migrationswelle, natürlich Israel als ein jüdischer Staat, als ein Land, deren Ziel, deren Raison d'être ist ein Fluchtort, eine Heimat für Juden um die Welt, hat immer Juden aus verschiedenen Ländern aufgenommen. Direkt nach 48 war die Gemeinde von Bagdad, von Irak, praktisch vertrieben und mit einer Luftbrücke nach Israel gebracht. Und dann waren andere aus Marokko, aus der Sowjetunion. Und nach dem Zerfall der Sowjetunion kam eine sehr große Migrationswelle aus Gussländern. Und jede solche Migration hat die israelische Gesellschaft beeinflusst, geändert und bereichert und hat sie gemacht zu dieser Mosaikgesellschaft, die sie ist, die auf der anderen Seite konfliktreich ist, auch innerhalb der Gesellschaft, aber auf der anderen Seite extrem vielfältig, wo man viele Sprachen hören kann, viele Kulturen, viele Essen- und Kocharten und Sorten. Und das ist, was die israelische Gesellschaft macht zu der, was sie ist. Und ein großer Einfluss kam auch vom arabischen, vom palästinensischen Kultur.
Das heißt, natürlich bringt das Schwierigkeiten im Umgang miteinander und eigentlich nur in einer Demokratie ist eine solche Gesellschaft ja sicher entwickelbar, wo die verschiedenen Strömungen ihren Ausdruck finden können, aber das könnte sie auch stark machen und zukunftsfähig.
Ich denke auch, ja, ich denke, dass das ist der größte Potenzial der israelischen Gesellschaft, aber dafür braucht man eine gute Führung. Und ich denke, was Israel in den letzten 15 Jahren unter Netanyahu, Israel wurde von einem Premierminister angeführt, der eigentlich seine eigenen Interessen vorwarnt, vor den Interessen des Staates. Und das hat sich mit den Jahren eskaliert, hat durch die Korruptionsverfahren, diese Korruptionsverdacht und nachher das Gerichtsverfahren gegen Netanyahu radikalisiert. Und Netanyahu konnte durch Methoden, die bekannt sind aus anderen hybriddemokratischen Ländern, doch in Macht stehen oder als Premierminister wiedergewählt zu werden, immer wieder. Und immer wieder kamen seine persönlichen Überlegungen auf den Kosten von die Bedürfnisse der israelischen Gesellschaft als solche, sozusagen als eine vielfältige, als eine Mosaik, wie sie Mosaikgesellschaft. Er, Netanyahu, hat immer die Sektoren gefordert, die ihm was politisch gebracht haben, und die andere, was er sehr oft als herablassend Linke genannt, haben keine Unterstützung bekommen. Und unter vielen verschiedenen anderen, das war einer der Hintergründe von den Ereignissen am 7. Oktober. Natürlich, das ist nicht der einzige. Es kam vorher die ganze Zeit vorher, wo die ganze Konzentration der Armee, der Polizei war, um die Demokratie zu retten. Von den Entwicklungen, von der Zukunft, der man vorgesehen hat, wenn die Sachen so weitergehen würden.
Die Auseinandersetzung, Herr Sadov, um die Justizreform in Israel.
Genau das meine ich, genau. Sozusagen nachdem fast vor einem Jahr Netanyahu die Wahl gewonnen hat, zum fünften Mal in drei Jahren, oder zum vierten Mal in drei Jahren, in der Zwischenzeit gab eine andere Regierung für ein Jahr vorher mit Naftali Bennett und Yair Lapid als wechselnde Premierminister, die eigentlich ziemlich gut funktioniert hat. Aber was passiert ist, nachdem Netanyahu gewonnen hat, er hat einfach radikale Elemente von dieser Siedlerbewegung, von dieser religiöse, messianische, zum Teil offen rassistische, vorher waren sie Fraktionen oder Parteien, hatte sie in die Politik gebracht, reingebracht und damit legitimiert. Und das hat die israelische Wirtschaft, die israelische Sicherheit geschadet.
Ist das Land jetzt existenziell herausgefordert und wie wird es mit dieser Herausforderung umgehen?
Ich denke, das Land war herausgefordert vor Oktober, 7. Oktober. Jetzt ist das Land in der größten Krise, das es erlebt hat seit 1948, seit seiner Gründung. Das bedeutet nicht, dass Israel ist jetzt direkt und existenzielle Bedrohung. Aber die Gesellschaft ist zerrissen, die Wirtschaft leidet, die Sicherheit, die Gesundheitssystem, alle diese Sachen, die Erziehungssystem, alle diese Sachen, die so viele Jahre vernachlässigt wurden, sind eigentlich die Elemente, dass Israel als Staat stark macht, auch gegen seine Feinde. Und das alles geschwächt hat, jetzt gibt es sehr wenig oder relativ wenig oder weniger, worauf die israelische Gesellschaft zurücklehnen kann in diesem Moment der Krise.
Im Moment will die Regierung diesen Krieg gewinnen. Sie will die Hamas zerstören als militärische, möglicherweise auch als politische Struktur, hat den Gazastreifen aufgeteilt. Das ist ja vielleicht schon ein Hinweis darauf, was in nächster Zeit passieren könnte. Das ist der erste Schritt. Von welchen weiteren wird es eine Veränderung geben, die den israelischen Bürgerinnen und Bürgern das verspricht, was sie vielleicht im Moment am meisten brauchen, nämlich Sicherheit?
Das ist ja natürlich die größte Frage. Das Gefühl von Unsicherheit kommt davon oder daraus, dass man nicht weiß, was passieren wird. Es gibt viele Optionen im Moment, dadurch, dass der Krieg ist im Geschehen und die politische Situation entwickelt sich. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Eine ist, dass der Hamas zerstört wird oder mindestens der Hamas in Gaza zerstört wird. Und dann muss man denken, was am Tag danach passiert. Es gibt viele Optionen, die PLO zurückzubringen oder Israel regiert weiter oder eine internationale Intervention. Aber niemand hat einen klaren Plan. Und das ist, was von dieser Seite verunsichert. Die anderen Szenarien, wenn Hisbollah im Norden Israel auch in den Krieg einzieht oder Iran, wechselt ihr Unterstützung von Geborgenen, von hinter den Kulissen zu einer offenen. Das kann für uns alle übrigens viel bedeuten. Sozusagen. Das kann diese regionale Konflikt zwischen eine paramilitärische Miliz und die israelische Armee zu einem Weltproblem machen. Und deshalb, ich denke, das ist eine der Sorgen, warum so viele von den europäischen Mächten, die USA, sind sehr besorgt und schicken auch viele Militärkräfte dahin, um das Ganze zu polstern und zu schauen, dass dieser Konflikt bleibt, wo er bleibt. Aber für die israelische Gesellschaft vor allem, was jetzt verletzt oder was ans Herz liegt, neben dem Trauer über die ermordeten Zivilisten in diese grausamen und brutalen Attacke der Hamas am 7. Oktober. Das größte Problem ist, dass es gibt einen großen Vertrauensbruch zwischen der Regierung und die Zivilisten, die auf einer Seite die Regierung nicht vertrauen, die Regierung funktioniert auch nicht in diesem Moment. Die Institutionen, die von Wirtschaft bis öffentlicher Verkehr, nichts wirklich funktioniert. Und dieser leere Raum wird gefüllt von Zivilisten, von Freiwilligen, was viel für die Gesellschaft spricht. Aber wohin das gehen wird mit der Regierung, ob Netanyahu jetzt wirklich gehen wird nachher, wie alle erwarten, das weiß niemand. Und das trägt auch zu Unsicherheit zu.
Noam Sadov, wir haben mit israelischen Augen jetzt auf den Konflikt, die Attacke der Hamas und natürlich die Reaktion, den Krieg der israelischen Regierung, des Militärs gegen die Hamas im Gazastreifen geredet. Welche Gefühle haben israelische Bürgerinnen und Bürger denn das in Bezug auf das, was Palästinensern dort passiert?
Ja, ich denke, dass das Problem ist, dass die ersten Momente nach der Attacke oder die ersten Tage nach der Attacke war ein großes Gefühl, auch verständlicherweise, nach Rache oder ein Wut, das musste dahin gehen. Aber natürlich, mit Wut kann man keinen Krieg führen. Und was passiert ist mit der Zeit und mit der israelischen Attacke und je mehr diese Attacken weitergehen und die palästinensische Bevölkerung auch Zivilgesellschaft leidet darunter. Nach palästinensischen Behörden, wir haben fast 10.000 Toten aus der, auf der palästinensischen Seite, die am meisten und zum Großteil Zivilisten sind. Diese ganze Leiden natürlich ist keine Strategie. Und das wird nicht, vielleicht nicht führen zu einer Lösung, das auch für Israel gut ist in dem Sinn. So, was vielleicht wichtig ist zu sagen oder zu betonen, ist, dass jede Art von Lösung dieses Konflikts muss kommen von beiden Seiten. Sozusagen beide Seiten müssen Teil davon sein, weil beide Palästinenser und Israelis das Land teilen und werden das Land weiterhin teilen. Und nur zusammen können sie zu einer Lösung kommen. Wie das passieren wird, das ist noch zu früh zu wissen.
Über ein Land voller Widersprüche, Israel und seine Geschichte, sprach der israelische Historiker Noam Sadov hier im Inforadio, im Vis-a-vis. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Geschichte Israels, ist erschienen beim Verlag C.H. Beck. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch, Noam Sadov.
Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.